Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Präsident Putin hat mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Ich weiß nicht, wer von euch diese Worte vom Anfang dieses Jahres noch im Ohr hat. Es sind die Worte von Olaf Scholz, die er 3 Tage nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs gesagt hat. In seiner Rede vor dem Bundestag macht der Bundeskanzler klar, dass er im Angriffsrussland auf die Ukraine einen historischen Einschnitt für die Sicherheitsordnung Europas sieht. Und auf diese radikale Veränderung der Umstände werde seine Regierung reagieren mit bedeutenden Veränderungen in ihrer Politik. Und so kündigt er in dieser Rede einen Kurswechsel an in der Verteidigungspolitik. 100 Milliarden für die Bundeswehr. Eine Kursänderung in der Außenpolitik. Waffen an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Eine Kursänderung in der Energiepolitik. Raus aus der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas. Und all diese Maßnahmen, all diese politischen Richtungsänderungen begründet Olaf Scholz mit dem geschichtlichen Begriff der Zeitenwende. Für unseren Bundeskanzler markiert das Jahr 2022 eine Zeitenwende. Ich weiß nicht, wie du dieses Jahr erlebst und mit welchen Veränderungen in deinem Leben du in dieser Zeit zu tun hast. Ich glaube, was wir alle spüren, ist, dass wir in unserer Gesellschaft es gerade mit vielen umwälzenden Veränderungen gleichzeitig zu tun haben. Mit der digitalen Revolution, der Klimakrise, der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg, der Inflation, der Energiekrise und so weiter. Es sind so viele Veränderungen im Gange, das geht nicht spurlos an uns vorüber. Das macht was mit uns. Und dann kommt es auch immer wieder zu einschneidenden Umbrüchen in unserem persönlichen Leben. Geburten, Todesfälle, Krankheiten, Veränderungen im Job, Umzüge. Und so stehen wir vor der wichtigen Frage, wie verhalten wir uns, wenn die Umstände um uns herum sich verändern? Mit welcher Haltung begegnen wir Veränderungen? Gerade dann, wenn noch nicht absehbar ist, wo sie uns am Ende hinführen. Eine erste Reaktion auf einschneidende Veränderungen sind, die Menschen oft haben, sind Gefühle von Unsicherheit und Angst. Wir machen uns Sorgen, fragen uns, wo das alles hinführt und wie unsere Zukunft aussieht. Solche Gefühle und Gedanken sind natürlich und menschlich. Und doch stellt sich bei Angst am Ende immer die Frage, haben wir etwas, das wir unserer Angst entgegenstellen können? Gibt es etwas, das stärker ist als unsere Angst und das uns Mut und Zuversicht gibt? Oder fühlen wir uns der Angst ausgeliefert und lassen sie uns von ihr steuern? Wir sind davon überzeugt, dass es etwas gibt, das wir unseren Ängsten dieser Zeit entgegensetzen können. Etwas, das uns Mut und tiefe Zuversicht geben kann, mitten in den Veränderungsprozessen, durch die wir gehen. Wenn man den Begriff Zeitenwende nachschlägt, dann liest man, erstens, eine Zeitenwende ist der Übergang von einem für wesentlich erachteten Zeitabschnitt zum nächsten. Und was dann direkt als zweites kommt, ist, als Zeitenwende wird der Beginn der christlichen Zeitrechnung bezeichnet. Bis heute richtet sich unser Kalender nach der einen großen Zeitenwende, die Gott in seiner Geschichte mit den Menschen geschaffen hat. Es ist die Wende, die wir an Weihnachten feiern und auf die wir uns im Advent innerlich vorbereiten und ausrichten. Gott ist Mensch geworden. Diese Zeitenwende Gottes kann uns Mut und Zuversicht geben für die Zeitenwende, durch die wir in unserer Gesellschaft und in unserem persönlichen Leben gehen. Und so möchten wir uns in diesem Advent gemeinsam auf die Suche machen, wie die Zeitenwende Gottes auch zu einer Wende zum Guten werden kann in deinem und in meinem Leben. Wo hast du in deinem Leben mit einschneidenden Veränderungen zu tun? Und wie gehst du mit diesen Veränderungen um?600 Jahre vor der Zeitenwende lässt Gott diese Wende durch seinen Propheten Jeremia ankündigen. Siehe, es kommt eine Zeit, sagt Gott durch Jeremia, da werde ich einen neuen Bund schließen. Und das wird der neue Bund sein. Ich werde meine Weisungen in sie hineinlegen und sie in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Denn ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht länger an ihre Sünde denken. Jeremia sagt diese Worte in einer sehr schwierigen Zeit. Viele Jahrzehnte lang hatte sich Gottes Volk immer stärker von Gott ab und anderen Göttern zugewendet. Das Nordreich Israel gibt es schon nicht mehr und das Südreich Juda steht kurz vor der Eroberung durch die Babylonier. Und inmitten dieser herausfordernden Zeit hinein verspricht Gott eine Zeitenwende. Er sagt, ich sehe, dass die Sache mit dem Mosaischen Bund nicht funktioniert. Ihr seid von euch aus nicht in der Lage, euch an die Gebote zu halten und so euren Teil der Bundesbedingungen zu erfüllen. Aber hey, ihr seid mir so wichtig, dass ich eine andere Lösung schaffen werde. Und diese Lösung wird so aussehen, dass ich einen anderen Bund mit euch schließe, der nicht mehr auf das Einhalten von Gebote gründet, sondern auf eine Veränderung des Herzens. Diese wunderbare Zusage einer Zeitenwende in unserem Verhältnis zu Gott spricht Gott mitten hinein in eine herausfordernde Zeit. Und dann passiert in dieser Sache 600 Jahre lang erstmal gefühlt nichts. Irgendwie scheint das bei Gott so ein Muster zu sein. Er verspricht Abraham eine Vielzahl an Nachkommen und da passiert viele Jahre lang erst einmal scheinbar nichts. Und nicht nur das, sondern Abraham und Sarah werden immer älter. Und damit wird die Erfüllung dieser Verheißung menschlich gesehen immer unwahrscheinlicher. Sie scheinen sich also sogar von Gottes Versprechen wegzubewegen. Und so werden sie selber aktiv, versuchen die Sache in die Hand zu nehmen und schaffen sich dadurch einen Haufen Probleme. Aber am Ende erfüllt Gott seine Verheißung. Es wird deutlich, dass er auch in der Zeit des Wartens nicht unaktiv war, sondern gehandelt hat in ihren Herzen und in ihren Umständen. Und ganz ähnlich geschieht es mit der Verheißung Gottes an Jeremia. Viele Jahre lang scheint nichts zu passieren, bis wir im Neuen Testament dann einem alten Mann begegnen. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Simeon lebt ein Leben in Erwartung, ein Leben im Advent. Auch wenn Israel schon so lange auf die Erfüllung seiner Verheißung wartet, nimmt Simeon diese Verheißung immer noch ernst. Er vertraut darauf, dass Gott handelt und dass er tun wird, was er zugesagt hat. Und dieses Vertrauen, diese Erwartung an Gott prägt seinen Lebensstil. Er ist rechtschaffen, das heißt, er richtet sich nach Gottes Maßstäben aus. Er betet im Tempel, das heißt, er pflegt seine Beziehung zu Gott durch geistliche Gewohnheiten. Er hat ein offenes Ohr für den Heiligen Geist und er nimmt die Bibel ernst, denn er kennt Gottes Verheißungen und wartet, dass er sie erfüllt. Also Simeon baut sein Leben auf Gottes Zusagen und das prägt seinen Lebensstil. Auch wenn er lange warten muss, bis er endlich Gottes Messias in seinen Händen, auf seinem Arm spürbar hält und sagen kann, jetzt kann ich in Frieden sterben, weil ich weiß, dass Gott sein Versprechen eines neuen Bundes wahrmacht. Ich glaube, was wir brauchen in einer Zeit radikaler Veränderung, ist diese Haltung Simeons. Das Vertrauen darauf und die Erwartung, dass Gott handelt, auch wenn es im Moment vielleicht nicht so scheint. Dass wir Ausschau halten, wo Gott in unserem Leben und unserer Umgebung am Wirken ist. Dass wir uns ausstrecken danach, die Erfüllung seiner Zusagen zu erleben. Dass wir unsere Hilflosigkeit nicht versuchen zu überdecken mit neuen Aktivitäten, sondern dass unsere Hilflosigkeit uns dahin führt, neu zu fragen, Gott, was willst du tun? Vor einigen Jahren habe ich in einer Gemeinde, in einem Team mitgearbeitet und die Leiterin dieses Teams hat zu Beginn jedes unserer Treffen jedem Teammitglied immer eine Frage gestellt. Wo in deinem Leben erlebst du Gott gerade am Wirken? Ich muss gestehen, ich fand das nicht immer leicht, diese Frage zu beantworten. Aber nach einer Zeit hat mir diese Frage geholfen, bewusster durch meinen Alltag zu gehen und genauer hinzuschauen und wahrzunehmen, was tut Gott? Wo zeigt er sich? Wie kann ich mich seinem Handeln in dieser Welt anschließen? Ich möchte dich ermutigen, in den Veränderungen, in denen du stehst, Gottes Handeln zu erwarten. Dich immer wieder bewusst zu fragen, wo ist Gott etwas am Tun in mir oder meiner Umgebung? Und dich danach auszustrecken und darum zu beten, dass Gott eingreift. Rechne damit und erwarte, dass Gott seine Zusagen erfüllt, selbst wenn es im Moment vielleicht nicht danach aussieht. Und dann kommt Gottes Zeitenwende. Gott wird Mensch in Jesus Christus und er schafft einen neuen Bund, der auf seiner Gnade und der Veränderung unseres Herzens gründet. Am Abendmahl bringt Jesus es auf den Punkt. Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Und Paulus schreibt, jetzt aber. Bei Jeremia hieß es noch, es kommt die Zeit, aber Paulus kann sagen, jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Paulus macht deutlich, die Zeitenwende ist da. Das Leben mit Jesus, also das Leben im neuen Bund, unterscheidet sich grundlegend, steht unter einem anderen Vorzeichen als das Leben vor Christus im alten Bund. Der Bund Gottes mit Mose ist abhängig vom Verhalten des Menschen, dass wir die 613 Gebote der fünf Bücher Mose einhalten. Der neue Bund ist abhängig vom Glauben daran, dass Jesus am Kreuz alles Notwendige getan hat. Beim alten Bund geschieht Rechtfertigung durch Werke, beim neuen durch Jesus Christus. Beim alten fordert Gott, beim neuen gibt er. Beim alten Bund ist das äußerliche Verhalten entscheidend, der neue Bund konzentriert sich auf eine Veränderung des Herzens. Der alte Bund führt am Ende des Tages zu Gefangenschaft und Verdammnis, der neue Bund führt in die Freiheit. Wisst ihr, unser Problem ist, wir können historisch gesehen in der Zeit nach Jesus Christus leben und trotzdem nach den Prinzipien des alten Bundes. Auch als Christ ist es so möglich, so zu leben, als hätte es die einschneidende Zeitenwende Jesu nie gegeben. Also die eine Seite, auf die ich vom Pferd fallen kann, ist, dass ich nach den Prinzipien des alten Bundes lebe, also sozusagen vor Christus, als hätte es die Zeitenwende nie gegeben. Das ist der Weg der Religiosität, also der Gesetzlichkeit und des Moralismus. Eine zweite Seite, gegen die Paulus sich auch immer wieder wehrt und auf der man ebenso vom Pferd fallen kann, ist der Weg des Relativismus oder auch der Beliebigkeit, der Gesetzlosigkeit. Hier wird die Meinung vertreten, ein heiliges, an Gottes Maßstäben orientiertes Leben ist gar nicht nötig, weil Gott ja jeden Menschen so sehr liebt und annimmt, wie er ist. Das ist die Haltung, wenn Jesus mich freigemacht hat, dann kann ich ja jetzt machen, was ich will. Gottes Maßstäbe interessieren mich nicht mehr, weil ich bin ja unter der Gnade. Das ist die andere Seite, mit der wir vom neuen Bund abweichen können. Und dann gibt es einen dritten Weg, der nicht einfach die Mitte der anderen beiden ist, sondern ein neuer, dritter Weg. Und das ist der Weg des Evangeliums, des neuen Bundes, das Leben mit und unter der Zeitenwende, die Jesus gebracht hat. Unser Leben ist nicht immer geradlinig. Manchmal fallen wir auf der einen Seite vom Pferd und am nächsten Mal vielleicht von der anderen. Doch wozu Gott uns einlädt, ist, uns immer wieder neu auszurichten auf seinen dritten Weg. Das Evangelium in unserem Leben ins Zentrum zu stellen, es in unserem Herzen zu verinnerlichen und durchzubuchstabieren und einzuüben, was es für uns bedeutet, in Gottes neuem Bund zu leben. Nun, worin unterscheiden sich diese drei Wege konkret? Einen ersten wesentlichen Unterschied merkt man beim Gottesbild. Wenn wir religiös unterwegs sind, dann sind wir uns darüber bewusst, dass Gott heilig und gerecht ist, aber wir haben in unserem Herzen wenig oder kein Bewusstsein für Gottes Liebe und Gnade. Wenn wir relativistisch unterwegs sind, dann betonen wir, dass Gott Liebe ist und gerne vergibt, aber wir haben wenig oder kein Bewusstsein für Gottes gerechten Maßstäbe und seine Heiligkeit. Dass ich das Evangelium im Zentrum habe, das zeigt sich daran, dass ich in der Lage bin, zugleich Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und seine Liebe zu sehen und zu erkennen. Ein weiterer Unterschied, der daraus folgt, ist unser Selbstbild. Wenn ich moralistisch unterwegs bin, dann schwankt mein Selbstbild immer zwischen zwei Extremen hin und her. Wenn ich gerade eine Phase habe, in der ich Gottes Ansprüchen gerecht werde, dann fühle ich mich selbstsicher für mich, bin aber gleichzeitig stolz und hochmütig anderen Menschen gegenüber, die Fehler machen und schaue auf sie herab. Wenn ich Gottes Ansprüchen dagegen nicht genüge, fühle ich mich sündig und als Versager. Ich verliere die Freude an Gott und an seiner Gnade und ich ziehe mich mit meinen Minderwertigkeitskomplexen zurück. Wenn ich relativistisch unterwegs bin, schwankt mein Selbstbild genauso zwischen zwei Extremen. Wenn ich meinen eigenen Ansprüchen gerecht werde oder den Ansprüchen anderer, dann fühle ich mich selbstsicher für mich, aber ich bin stolz und hochmütig anderen gegenüber. Wenn ich meinen eigenen Ansprüchen oder meinen Ansprüchen nicht genüge, dann fühle ich mich wie ein Versager und ziehe mich mit Minderwertigkeitskomplexen zurück. Wenn ich dagegen das Evangelium im Zentrum habe, dann verinnerliche ich nach und nach, dass mein Selbstbild nicht von meinen Leistungen abhängig ist. Ich bin, wie Luther es sagt, gleichzeitig sündig und angenommen in Christus. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe, aber in Christus bin ich geliebter, als ich je zu hoffen wagte. Das führt mich gleichzeitig zu einer tiefen Demut und Selbstsicherheit. Meine Identität und mein Selbstwert fokussieren sich auf Jesus. Meinem Herzen wird immer mehr bewusst, dass ich aufgrund von Gnade berettigt bin. Deswegen kann ich nicht hochmütig auf andere herabschauen, die etwas anderes glauben oder praktizieren als ich, weil auch ich nur aus Gnade das bin, was ich bin. Ein weiterer Unterschied zwischen diesen drei Wegen besteht dann in dem, was mich antreibt. Wenn ich religiös lebe, werde ich angetrieben von Kampf und Krampf. Ich versuche ständig noch besser und heiliger zu sein. Wenn ich dem Weg der Beliebigkeit folge, bin ich getrieben. Ich bin ständig auf der Suche nach dem, was mir Glück bringt. Wenn ich dem Weg des Evangeliums folge, dann bin ich frei, mich voll für Gottes Sache einzusetzen, weil ich weiß, dass er selbst mein größtes Glück ist. Und schließlich gibt es auch einen Unterschied zwischen diesen drei Wegen darin, wie wir auf einschneidende Veränderungen und negative Lebensumstände reagieren. Wenn ich gesetzlich unterwegs bin, dann werde ich in Anbetracht negativer Umstände wütend über Gott oder mich selbst, weil ich glaube, dass jeder, der Gutes tut, doch auch ein komfortables Leben verdient hat. Wenn ich dem Pfad des Relativismus folge, leide ich in solchen Situationen ohne eine hoffnungsvolle Perspektive, weil ich Freude und Erfüllung komplett im Hier und Jetzt suche. Das führt entweder zu einer großen Bitterkeit und Verzweiflung oder zu einem gleichgültigen Ertragen und Ergehen lassen, das, was mit mir passiert. Wenn ich aber das Evangelium im Zentrum habe, dann habe ich mit schlechten Umständen durchaus zu kämpfen. Aber ich weiß, dass Jesus für mich gelitten hat und mit mir durch meine Veränderung geht. Und auch wenn es sein kann, dass Gott Dinge zulässt, um an mir zu arbeiten, so weiß ich doch, dass mir seine väterliche Liebe inmitten dieser Bewährungsproben gilt. Auf welchen dieser drei Wege bist du unterwegs? Auf welcher dieser beiden Seiten drohst du vom Pferd zu fallen? Und was bedeutet es für dich, im Blick auf die Veränderungen, durch die du gehst, das Evangelium neu ins Zentrum zu stellen? Wo fordert Gott dich heraus? Dein Denken, deine Haltung oder auch dein Verhalten wieder neu auszurichten nach den Prinzipien seines neuen Bundes? Gott will dich prägen. Er will dir seine Zeitenwende ins Herz schreiben. Er lädt dich ein, zu entdecken und einzuüben, was es bedeutet, dein Leben aus dem Bewusstsein heraus zu leben. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die Zeitenwende Jesu, die gibt mir eine neue Sicht auf Gott, eine neue Sicht auf mich selbst und eine neue Sicht auf die Veränderungsprozesse und Krisen, durch die ich gehe. Schließlich, wie kann mir die Zeitenwende Gottes an Weihnachten Zuversicht geben für meinen Weg durch die Zeitenwende? Jesaja sagt voraus: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Einige Kapitel später sagt Gott im gleichen Buch: Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Feuer steht für etwas Zerstörerisches. Es ist ein Bild für Schmerz, Unglück und Not. Die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass wir manchmal durchs Feuer müssen. Wir haben keine Garantie dafür, dass es uns nicht treffen wird, sondern wenn du durchs Feuer gehst, rechnet mit der Möglichkeit, dass das tatsächlich auch uns treffen kann. Aber gleichzeitig verspricht Gott, dass wir in unserem Feuer nicht alleine sind. Dass er da ist, dass er mit uns durchs Feuer gehen wird. Gott verheißt uns nicht, dass er uns alle Schwierigkeiten erspart, aber dass er in unseren Herausforderungen und Krisen mit uns ist und mit uns geht. Eine wörtliche Erfüllung und ein sehr schönes Bild dafür, wie Gott diese Zusage wahrmacht, finden wir im dritten Buch Daniel. Da wird davon berichtet, dass drei Männer aufgrund ihres Glaubens an Gott vom babylonischen König in einen heißen, feurigen Ofen geworfen werden. Doch zum Erstaunen des Königs ist da auf einmal ein vierter Mann in dem brennenden Ofen zu sehen. Ein Mann, der mit den dreien durchs Feuer geht und sie davor beschützt, dass das Feuer ihnen etwas anhaben kann. Die Geschichte von den Männern im Feuerofen zeigt uns sehr anschaulich, was Gott uns für unsere Krisen und Zeitenwenden zusagt. Er verspricht uns, dass wir in unseren Schwierigkeiten nicht allein sind, sondern dass denen, die an ihn glauben, das Feuer letztendlich nichts anhaben kann. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, und als Kreuz für uns gestorben ist, da ist Gott ein für alle Mal mit uns in den feurigen Ofen gestiegen, um uns zu zeigen, dass er der Gott mit uns ist, der auch im Feuer bei uns ist und nicht von unserer Seite weicht, der uns liebt und versteht und der sogar den Schmerz des Feuers an unserer Stelle erträgt. Damit uns das Feuer vielleicht für eine kurze Zeit Schmerzen bereitet, aber uns nicht zerstören kann. Das ist die Zusage, die Gott uns macht und an der wir uns festhalten dürfen. Die Bibel fordert uns auf, mit Gott durchs Feuer zu gehen. Gehen. Es ist etwas Stetiges, Rhythmisches, Undramatisches. Es besteht aus einfachen, kleinen, wiederholten Bewegungen, die ich über eine lange Zeit durchhalten kann. Kein Mensch kann den ganzen Tag rennen. Aber im Gehen können wir die Veränderungsprozesse der Zeitenwende durchgehen. Langsam und stetig, Schritt für Schritt mit Gott an unserer Seite. Gott fordert uns heraus, mit ihm durchs Feuer zu gehen. Uns von Veränderungen, Krisen und Leid nicht schocken zu lassen, nicht zu resignieren oder aufzugeben, sondern unverdrossen weiterzugehen an der Seite unseres Gottes und mit dem Blick auf unseren Retter, Jesus Christus. Gott sagt dir zu, dass er sogar im Feuer an deiner Seite ist. Bist du bereit, mit ihm hindurchzugehen? Wie können wir uns verhalten, wenn die Welt um uns herum sich ändert? Gott lädt uns ein, sein Handeln zu erwarten, dass wir einüben, wahrzunehmen, wo Gott am Wirken ist. Er lädt uns ein, unsere Sicht auf die Veränderung, durch die wir gehen, von seinem Evangelium prägen zu lassen. Und schließlich sagt er uns zu, dass er mit uns durchs Feuer geht und lädt uns ein, uns auf diesen Weg mit ihm einzulassen. Ich bete, lass uns dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Zusagen, dass du die eine große Zeitenwende geschaffen hast. Und auf diese Zeitenwende wollen wir uns in diesem Advent wieder neu konzentrieren und ihre Bedeutung für unser Leben entdecken. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du bei den Veränderungen, durch die wir gehen, du kennst die ganz genau, du siehst uns ganz genau, dass du uns deine Verheißungen tief in unser Herz reinschreibst. Herr, dass wir es lernen zu erkennen, wo du am Wirken bist. Und dass wir uns prägen lassen von deiner guten Botschaft, auch in diesem Advent. Herr, danke für deine Zusage, dass du mit uns durchs Feuer gehst. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.